Hallo Rheinpegelhörer. Zu einer Geschichte, die wir euch gleich im Podcast erzählen, gibt es neue Entwicklungen. Es geht um Michael Brill, den Leiter der Düsseldorfer Stadttochter D-Live. Und wir berichten im Podcast, dass er einen Beratervertrag mit dem Musikmanager Marek Lieberberg hatte. Warum das ein Problem gewesen sein könnte, dazu erfahrt ihr gleich mehr. Die neue Entwicklung ist jetzt, dass Michael Brill einen neuen Vertrag, den er mit Marek Lieberberg geschlossen hat, nicht weiter von der Stadt genehmigen lassen will. Dieser Vertrag lag noch bei der Stadt und wartete auf Genehmigung. Das berichten wir gleich auch im Podcast. Und Brill hat ihn jetzt zurückgezogen, was darauf hindeutet, dass er eben nicht mehr für Marek Lieberberg als Berater tätig sein wird. Wir wollten euch diese Geschichte aber trotzdem nicht vorenthalten. Bitte behaltet das also einfach im Hinterkopf, wenn ihr gleich davon hört. Vielen Dank.
Ich finde es ja total nett, dass die Kollegen von Antenne mir dieses Gerät hier geborgt haben, auf dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Aber ich habe keine Ahnung, wie es klingt, weil man nicht gleichzeitig zuhören und aufnehmen kann. Das ist sehr, sehr merkwürdig für mich.
Ja, das wird spannend zu hören, wenn wir mit unseren Hörern zusammen hören, wie komisch wir uns anhören.
Vielleicht bist du ganz weit weg oder es wird gar nicht aufgezeichnet. Du könntest jetzt irgendwas sagen und wir gucken dann hinterher, ob es aufgezeichnet wird. Arne, sag mal ein Geheimnis.
Ich kann es nicht ändern, wie es aufgezeichnet wird. Deswegen ist es mir jetzt einfach egal. Ich rede wie immer.
Okay. Und zwar worüber?
Ja, ich glaube, wir kommen eine Woche vor der Wahl, oder das sage ich jede Woche, wir kommen an der Wahl nicht vorbei. Jetzt kommen wir an der Wahl aber wirklich nicht mehr vorbei. Es ist noch eine Woche, es gibt eine Umfrage von Infratest DIMAP, die alle elektrisiert oder auch vielleicht schon ein bisschen frustriert, je nach dem, was so rausgekommen ist für die eigene Partei, über die wir dringend mal ein bisschen sprechen müssen. Und es gibt News vom Chaoshaufen Düsseldorfer AfD, würde ich sagen.
So ist es. Außerdem sprechen wir über Michael Brill, einen Namen, der schon öfter mal im Podcast gefallen ist, denn er ist der Chef von D-Live, der Veranstaltungstochter der Stadt, die ja neulich dieses große Konzert in Düsseldorf gerne gehabt hätte. 13.000 Leuten in der Arena, veranstaltet wiederum von einem Mann namens Marek Lieberberg, der eine Firma hat, die heißt Live Nation. Und ich komme jetzt zum entscheidenden Punkt. Zwischen den beiden gibt es eine Geschäftsbeziehung, die ein bisschen über das hinausgeht, dass der eine die Halle vom anderen mietet. Marek Lieberberg hat nämlich Herrn Brill als Berater beauftragt. Und was da dahinter steckt und ob das alles so koscher ist, ja, Darüber sprechen wir gleich.
Und wir sprechen über eine weitere, wirklich sehr spannende Geschichte, finde ich, nämlich die Pläne für ein spektakuläres Hochhaus eines Star-Architekten in der Gegend neben dem Kürbogen 2, wo sich die spektakulären Star-Architekten-Entwürfe ja ziemlich häufen. Aber wirklich sensationelles Ding. Wir haben da exklusiv die Bilder gezeigt und unser Kollege Uwe Jens Runau, der sich mit Stadtplanung hervorragend auskennt, erklärt uns mal, was da geplant ist.
Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Düsseldorfer Lokalredaktion mit Arne Lieb.
Ihr hört Folge Nummer 121 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,40 Meter.
Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Kannst du noch ein Stück näher kommen oder ist das zu gefährlich? So ist gut.
Ich hätte eigentlich gerne zur Einleitung noch gesagt, dass ja regelmäßige Hörer unseres Podcasts Herrn Brill auch kennen, weil er der Mann war, der Ed Sheeran fast nach Düsseldorf geholt hätte. Das hat diesen Podcast ja über, weiß ich nicht, 2 Dutzend Episoden ungefähr begleitet, dieses Thema gefühlt.
Aber im ersten Jahr, da sind natürlich nicht so viele Leute gewesen, wie es jetzt sind. Jetzt sind es ja Tausende, die uns jede Woche hören.
Und da habe ich auch die sensationelle Prognose aufgestellt, die Politik muss sich schon einkriegen, dieses Konzert wird auf jeden Fall stattfinden.
Hast du echt? Ja. Hast du mal nachgehört?
Da habe ich gesagt, 99% findet das statt. Habe ich gesagt, in einer Folge, die leider online nicht mehr abrufbar ist.
Und da sind wir mit. Ist sie online nicht mehr abrufbar?
Ja, mein Scherz.
Achso. Du wünschst sie wäre.
Ich habe sie nicht löschen.
Da sind wir aber mitten beim Thema Prognosen. Das ist doch super. Ist
mein Spezialgebiet.
Absolut. Und das Interessante ist ja bei dieser Wahl. Also, ich würde mal sagen, so. Die meisten hatten es irgendwie ein bisschen im Urin, dass wahrscheinlich eine Stichwahl in der OB-Wahl jetzt am 13. September kommen wird, weil die Kandidaten auch alle so stark sind, dass man das Gefühl hatte, so, dass jetzt wirklich einer krass über 50% sofort im ersten Anlauf kommt, eher unwahrscheinlich. Deswegen haben mich sehr viele Leute gefragt, was ich glaube, wenn die Stichwahl kommt. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich tippe mal, der Amtsinhaber wird es wahrscheinlich in die Stichwahl schaffen, SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Und meine Prognose war dann immer, es könnte Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP sein, weil die gut vernetzt ist. Es könnte Stefan Keller sein von der CDU, weil er einfach irgendwie den auch Düsseldorf kannte und so weiter und so fort. Es könnte aber auch der grüne Kandidat Stefan Engsfeld sein, weil der ein grüner Kandidat ist und weil die Lichter im Moment alle auf grün stehen. Und jetzt haben wir aber wenigstens ein bisschen Anhaltspunkt, denn es gibt eine Umfrage, die dazu Erkenntnisse liefert.
Genau, also man muss immer dazu sagen, bei aller Vorsicht, die Umfrage bezieht sich auf einen Umfragezeitraum bis Ende August ungefähr und ist über einen Zeitraum von mehreren Wochen gemacht worden, ist vom Infratest DIMAP, so einem der bekannten Institute, Auftraggeber ist unter anderem der WDR. Und die haben mehrere Sachen gefragt. Einmal haben sie nach Parteien gefragt. Es wird ja auch der Stadtrat gewählt. Das ist ja eigentlich die traditionell wichtigste normalerweise Wahl, obwohl diesmal die Oberbürgermeisterkandidaten so wahnsinnig im Fokus stehen. Und im Stadtrat zeigt sich das Bild, die CDU kann demnach damit rechnen, wieder stärkste Kraft zu werden. Steht bei 33% in der Umfrage. 2014 hatten die 36,7%, wäre also ein leichter Verlust. Wobei diese Umfrage ist repräsentativ und hat eine gewisse Streuung. Das heißt, das liegt ja fast noch in der Streuung sogar drin. Große Umwälzung im Stadtrat ist eigentlich, dass die Grünen bei 25% stehen und damit erstmals stärker wurden als die SPD, wenn es so bleibt. Die standen 2014 bei 13,9%, also ist fast eine Verdopplung. SPD steht nur noch bei 20%, damit fast 10 Prozentpunkte verloren. Die waren 29%, glaube ich, 2014. Ja, und die FDP, das wird die FDP ziemlich bitter finden, steht bei 8%. Die hatten 2014 7%. Man muss aber sehen, 2014 war ganz kurz, nachdem die aus dem Bundestag gefallen sind. Das ist also diese wirklich tiefste Krise der Partei gewesen. Fand ich sehr spannend, dass die FDP es als Partei kaum geschafft hat, sich zu erholen. Das muss man sich jetzt merken für den Rest, den wir jetzt gleich erzählen.
Und falls sich irgendjemand fragt, Arne Lieb hat keinen Zettel vor sich liegen. Er hat diese Zahlen alle im Kopf. Ich bin sehr beeindruckt.
Manchmal passt auch noch was in mein Gehirn rein.
Inselbegabung.
AfD ist etwas stärker als 2014, eigentlich keine Überraschung, aber auch nicht besonders stark. 5% stehen, die waren 3% 2014 und ich finde gegen den Bundestrend doch deutlich, also ist kein Wunder, weil die im Osten so stark sind, aber in Düsseldorf ziemlich randständig und andere Parteien spielen eigentlich keine große Rolle. So, das ist die eine Seite, die Stadtratswahl. Und jetzt ist eben interessant, wir haben ja diesmal ein Rennen mit 4 ziemlich starken Kandidaten und wir haben inzwischen Situationen, wo eben nicht mehr wie früher nur CDU und SPD dieses Rennen unter sich ausmachen, sondern eben auch natürlich die starken Grünen und eben Strack-Zimmermann als sehr populäre und bekannte FDP-Politikerin, die antritt. So, und da ergibt sich eben das Bild, wenn es so kommt, wie der WDR jetzt mit Stand Ende August repräsentativ erfragt hat lassen, dann hätten wir doch ein klassisches Duell, nämlich CDU gegen SPD. Also auf der einen Seite Thomas Geisel als Amtsinhaber steht bei 31% und dann gleich auf Stefan Keller als CDU-Herausforderer. Ja, wenn man sich die beiden erstmal anguckt, ist sehr interessant. Keller steht ziemlich genau beim CDU-Ergebnis. Ne? Er bei 31, CDU bei 33, das ist eigentlich in statistischer Streuung. Man kann eigentlich fast sagen, so der holt die eigenen Leute ab. Ne? Geisel steht 11 Prozentpunkte über dem SPD-Ergebnis. Eigentlich keine Überraschung, er ist ja auch Amtsinhaber. Also für einen Amtsinhaber ist das jetzt ja kein super gravierend gutes Ergebnis. Der Dirk Elbers hat 2014 noch 46% im ersten Wahlgang erreicht und ist hinterher in der Stichwahl abgewählt worden, muss man sagen. Also 31% ist jetzt nicht überwältigend. Ne? Man kann vermuten, dass ziemlich viele Grüne zu ihm übergewechselt sind. Denn der grüne Kandidat Stefan Engsfeld, der ist eigentlich für mich der große Verlierer unter den Vieren in dieser Umfrage. Der steht massiv unter dem grünen Ergebnis. Also der steht bei 14% in der WDR-Umfrage, Grünen zur Erinnerung bei 25%. Also es deutet darauf hin, dass doch auch viele aus dem grünen Lager doch, ich nehme an, dann Geisel gewählt haben. Das wissen wir nicht, aber wenn man so grüne Inhalte zugrunde legt, dann würde ich sagen, ist Geisel da vor allem beim Thema Mobilität sicherlich am nächsten dran von den anderen. Thema, ne, Verkehrswende, Radförderung etc. Ich glaube, der hamstert ganz schön bei den Grünen.
Also mit anderen Worten, Leute geben ihr Stadtratsstimme den Grünen, aber ihre Oberbürgermeisterstimme dann eher Herrn Geisel.
Exakt, das wäre so ein Stimmensplitting. Ne? Und zweite ganz klare Gewinnerin ist eben Strack-Zimmermann. Die steht bei 17%. FDP bei 8%, das heißt, die steht mehr als doppelt so viele Prozentpunkte wie die eigene Partei. Das ist schon echt ein Zeichen, dass sie auch irgendwo verfängt über das eigene Lager hinaus. Spannend natürlich wo, das wissen wir nicht genau. Und sie hat natürlich sogar noch rechnerisch vielleicht sogar Potenzial da aufzuschließen. Wobei das, ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wäre schon, wenn es so bleiben würde, sicherlich ein Achtungserfolg. Ich glaube, Frau Zimmermann kann tun, was sie will. Sie hat das Riesenproblem, glaube ich, dass der FDP-Bundestrend so wahnsinnig schlecht ist. Die Partei sieht bundesweit echt schlecht aus. Ne? Lindner kommt irgendwie nicht richtig rüber. Diese ganze Kemmerich-Thüringen-Geschichte belastet die Partei. Ich denke, wenn die FDP, wer weiß, wenn die FDP hier über 10% stehen würde, was sie in Düsseldorf durchaus vom Potenzial problemlos schaffen könnte in anderen Jahren, wer weiß, wo Strack Zimmermann dann stehen würde. Ich glaube, unter dem Bundestrend wird sie das nicht aufholen. Aber ganz klar, ihr Wahlkampf verfängt auch übers eigene Lager hinaus offensichtlich.
Wie nachhaltig ist denn jetzt diese Umfrage einzuschätzen? Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 13. September. Es ist nur echt extreme Phase des Wahlkampfs, also jeden Tag viele Veranstaltungen, die Kandidaten sind unterwegs und da kann ja noch so viel passieren, oder?
Würde ich mich überhaupt nicht festlegen. Andererseits ist es so, wir haben einen extrem hohen Anteil an Briefwählern. Wir sind jetzt schon über 100.000. Letzte Woche haben wir es ja besprochen, da waren wir bei 80.000, glaube ich. Jetzt sind wir schon über 100.000 Briefwahlanträge. Das heißt, es kann schon sein, dass ein gewichtiger Anteil an Stimmen schon längst abgegeben ist. Andererseits, klar, es ist eine gewisse Dynamik drin und in der Politik wird immer gerne gesagt, diese Reaktorunfälle geben, also Fukushima oder sowas, was eine Wahl auf den Kopf stellen könnte, ist jetzt die Frage, wo ein lokales Fukushima liegen würde. Aber natürlich abgerechnet wird sozusagen am 13. September um 18 Uhr, ist natürlich noch Bewegung drin, aber ich glaube, diese Tendenz, was die OB-Kandidaten angeht, die finde ich schon von den Zahlen relativ stabil. Es ist schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei, die, ich würde jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich in die Stichwahl gegeneinander gehen werden.
Die Stichwahl, das ist ja ein interessantes Kapitel. Zwischenzeitlich hat die schwarz-gelbe Landesregierung ja mal versucht, diese Stichwahl um Oberbürgermeisterämter abzuschaffen. Das wurde dann aber gekippt. Jetzt gibt es sie wieder. Das bedeutet ja im Wesentlichen, dass man dann nochmal die Wahl hat zwischen zwei Kandidaten und sich dann wirklich entscheiden muss sozusagen. Ne?
Genau, und das wird eine unheimliche politische Richtungsentscheidung für Düsseldorf, weil an dem Abend des 13. September oder spätestens am nächsten Morgen, wenn das Ergebnis vorliegt, sind ja die Konstellationen im Stadtrat relativ klar. Und eigentlich kommt man an den Grünen da nicht mehr vorbei. Also entweder wird es Schwarz-Grün geben, das halten viele ja schon lange für ziemlich wahrscheinlich, oder beziehungsweise man muss genauer sagen, es wird dann wahrscheinlich Gespräche geben über ein schwarz-grünes Bündnis. Die müssen ja auch noch erfolgreich verlaufen. Es könnte aber rechnerisch auch für eine Fortsetzung der Ampelkooperation reichen. Nur mit dem Unterschied, dass die Grünen dann die Mehrheitsfraktion wären mit einer kleineren SPD und der ungefähr gleich großen FDP. Das heißt, Rot-Gelb-Grün würde auch gehen. Ne? Da ist eben das Interessante.
Oder Grün, Rot, Gelb eigentlich, ne?
Ja, dann wären wir bei Grün, es wäre keine Ampel mehr, irgendwas anderes. Irgendeine Landesfahne wird es doch da wohl geben, die man dann Paraguay oder irgendwas, keine Ahnung. Und das Interessante ist, man wird mit diesen Gesprächen warten auf die Oberbürgermeisterwahl, weil die ist ja eigentlich abgekoppelt von der Stadtratswahl. Das heißt, theoretisch wäre auch denkbar, beispielsweise, dass Geisel gewinnt, aber mit Schwarz-Grün regiert. Dann haben wir einen SPD-Oberbürgermeister mit zwei anderen. So, und das ist im Stadtrat, das gibt's in Städten manchmal auch, aber es ist natürlich ein sehr, sehr schweres Bündnis, weil du dann irgendwie das Problem hast, du hast so viel Binnenspannungen schon in so einem Bündnis, dass die Sorge ist, dass man sich da gegenseitig irgendwie eher blockiert. Das heißt, die Entscheidung wird sehr davon abhängen, wer da gewinnt. Also wenn Keller kommt, würde ich sagen, kommt Schwarz-Grün-Alternative wäre da eine große Koalition, aber die sehe ich jetzt eigentlich nicht als besonders attraktiv für alle Beteiligten an. Und das andere wäre dann Geisel wahrscheinlich mit einer Fortsetzung der Ampel mit stärkeren Grünen. Deswegen ist.
Aber warte mal, nochmal drei Schritte zurück. Also Oberbürgermeisterwahl entscheidet, wer der Oberbürgermeister ist. Soweit komme ich ja noch mit. Und das hat aber natürlich keinen Einfluss auf die Stadtratsmehrheit, aber schon dann einen Einfluss auf die Koalition, die gebildet wird. Das ist, was du sagst. Also je nachdem, wer dann sozusagen an der Verwaltungsspitze steht, ist ein anderes Bündnis möglich. Das heißt, wenn zum Beispiel Stefan Keller die Wahl zum Oberbürgermeister gewinnen würde, dann ist eine Ampelkoalition im Rathaus unmöglich?
Nicht unmöglich. Also eigentlich sind die formal unabhängig voneinander. Du könntest auch eine rot-rot-grüne Mehrheit bilden, wenn du sie zustande kriegst, was nicht kommen wird, mit einem CDU-Oberbürgermeister. Das Problem ist nur, du kannst sehr schwer gegeneinander regieren. Man hängt Verwaltung und die Stadtverwaltungsspitze und der Stadtrat müssen kooperieren. Der Stadtrat sitzt auf dem Geld und die Verwaltung sitzt auf den Ressourcen, also der Oberbürgermeister. Das heißt, der Oberbürgermeister kann den Rat total die ganze Zeit ausbremsen und blockieren und umgekehrt. Das will aber keiner, weil so kannst du nicht regieren. Das heißt, man wird versuchen, im Stadtrat ein Bündnis zu finden, das mit dem Oberbürgermeister zusammenarbeiten kann. So, und deswegen wird die Kooperationsverhandlung da oder Koalitionsverhandlung davon abhängen, wer Oberbürgermeister ist. Also wenn wir einen CDU-Oberbürgermeister haben, dann wird auch mit der CDU im Stadtrat ein Bündnis gesucht. Erstmal. Es ist alles nicht in Stein gemeißelt. Wenn das alles nicht zustande kommt, sind auch die dollsten Möglichkeiten formal möglich. Aber das wird so sein, dass die Stichwahl eben die Richtungswahl ist erstmal.
Steht denn irgendwo geschrieben, dass es so eine
Kooperation überhaupt geben muss? Also, weil theoretisch könnten die Stadtratsfraktionen ja auch sagen, wir machen das so ein bisschen so, wie es gerade passt und suchen uns die Mehrheiten. Das ist unkomfortabel, aber das würde ja gehen, oder?
Klar, es ist wie in jedem Parlament. Du kannst theoretisch eine Minderheitenregierung machen, du kannst dir für jede Abstimmung eine Mehrheit suchen. Das ist aber auch ein wahnsinnig zähes Geschäft und es gibt eigentlich keinen Grund. Wir haben hier in Düsseldorf ja keine Zersplitterung der Parteienlandschaft, wie wir sie jetzt im Osten haben. Oder in Thüringen hast du ja das Problem gehabt, dass irgendwo keine vernünftige Mehrheit zustande kommt. Schwarz und Grün hätten, wenn es bei den Ergebnissen dieser WDR-Umfrage bliebe, zusammen nur 33% CDU, 25% Grüne, bis bei 58% plus die Stimme des Oberbürgermeisters, der hat ja auch eine eigene Stimme, da hast du eine sehr komfortable Stadtratsmehrheit. Warum sollten die da Minderheiten regieren? Und umgekehrt, die Ampel hätte auch hätte zumindest eine Mehrheit, sagen wir mal. Die wäre sogar vielleicht sogar etwas stärker als jetzt. Die haben jetzt nur eine Stimme Vorsprung und das geht ja mehr oder weniger gut die letzten Jahre. Es gibt keinen Grund für eine Minderheitenregierung, wenn man nicht muss. Das ist parlamentarisch nervig.
Ich glaube, wovon ich nur einen Knoten im Kopf kriege, ist, dass es im Bundestag ja so ist, letztendlich die Koalition, die es dann wird, die stellt ja dann letztendlich auch die Regierung, den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin und so. Und das ist ja hier nicht so. Deswegen kriege ich so ein bisschen Knoten.
Genau, das muss man den Leuten immer erklären. Die Bundeskanzlerin wird vom Bundestag gewählt. Der Oberbürgermeister wird direkt von der Bevölkerung gewählt. Deswegen ist es so, dass diese Oberbürgermeisterwahl, man kann sagen, dass damit ist der Oberbürgermeister demokratisch legitimierter. Das ist der Grund auch für diese Stichwahl. Aber das ist eben so, der ist dem Stadtrat nicht so wirklich verpflichtet. Das führt auch dazu, zum Beispiel bei Thomas Geisel, dass dessen Verhältnis zum Stadtrat auch nicht ganz leicht ist. Geisel sieht sich auch nicht als Diener des Stadtrats, was er auch gerade seines Amtes nicht ist, sondern das ist einem auch manchmal ein spannungsreiches Verhältnis OB zu Stadtrat. Das ist anders als im Bundestag. Eine Sache muss ich aber jetzt noch sagen, weil die politisch wichtig ist. Was passiert denn jetzt am 13. September? Wir sortieren im Grunde von den 15 Kandidaten, die insgesamt antreten, 13 aus und 2 bleiben über. So, jetzt ist 2 Wochen später wieder eine Wahl und die spannende Frage ist ja, bei 2 Kandidaten, die laut WDR-Umfrage gerade gleich aufliegen, wie verteilen sich die Stimmen der anderen? Daran wird es abhängen. Und das Zweite ist, wie ist die Dynamik in den 2 Wochen. Das zum Beispiel könnte ein Vorteil für Keller sein. Ein Amtsinhaber, der in eine Stichwahl muss, ist erstmal gefühlt ein gewisser Nachteil. Der Thomas Geisel hat 2014 im ersten Wahlgang gegen Dirk Elbers, den damaligen CDU-Oberbürgermeister, ungefähr 60-40 zurückgelegen. 46-37 zurückgelegen und hat damit 60-40 gewonnen, 2 Wochen später. Und das lag eben auch daran, Geisel hat da eine tolle Kampagne gefahren zur Stichwahl hin, hat nochmal so Plakate aufgehängt, wie er das Rad schlägt und macht so jetzt Dynamik und Neues ins Rathaus und hatte so dieses Momentum, dass er den Amtsinhaber in die Stichwahl gezwungen hat. Das muss nicht so wieder so kommen, aber es gibt eine gewisse Dynamik zu dieser Stichwahl hin. Und sehr, sehr spannend wird sein, wo wir doch so starke Gegenkandidaten haben. Was sagen die denn, wen man wählen soll? Die FDP, ziemlich klar, ist ziemlich kontra Geisel. Ich gehe schon davon aus, ob sie es offiziell machen oder nicht. Die FDP-Strack-Zimmermann-Stimmen werden eher Keller-Stimmen sein, tendenziell. Ich glaube nicht, dass man sich viele Leute knapp entscheiden zwischen Strack-Zimmermann und Geisel. Die sind schon sehr konträr. Spannend ist, was ist denn mit den ganzen Grünen, die ja so unheimlichen Zulauf in der Stadt gerade haben. So, und die Grünen sind in gar keiner so einfachen Situation. Die regieren jetzt mit SPD und Geisel, sind aber Geisel nicht besonders nah. Könnten jetzt also auch zur Wahl von Keller aufrufen. Aber Grüne, die zur Wahl eines CDU-Oberbürgermeisters aufrufen, ich weiß nicht, ob das bei den eigenen Leuten verfängt. Ich bin sehr gespannt, was die Grünen da machen am Tag nach der Wahl. Ob die offiziell eine Wahlempfehlung abgeben oder ob die sich lieber still verhalten, um sich alle Türchen offen zu halten.
Hängt vielleicht auch davon ab, ob sie lieber ein schwarz-grünes oder ein Ampelbündnis haben wollen, ne? Weil wenn sie,
das meine ich, sie könnten sich bekennen oder sie könnten sagen, möge der bessere gewinnen, macht mal. Ja. Ich gehe davon aus, ich glaube, trotz aller Nähe von schwarz-grünen Bündnissen, ich gehe davon aus, gefühlt werden die grünen Wähler tendenziell eher einen SPD-Mann unterstützen. Würde ich jetzt mal tippen, aber man weiß es nicht.
Man muss ja auch immer rausrechnen, dass wahrscheinlich viele Leute, die zwar vielleicht zur Kommunalwahl gegangen sind, dann aber zur Stichwahl nicht mehr auftauchen, dass die Wahlbeteiligung ja in der Regel etwas niedriger leider, ne? Was ich immer gar nicht verstehe, weil da wird es ja erst richtig spannend.
Genau, das kommt noch dazu. Ich meine, Wahlkampf bedeutet auch gerade bei einer Kommunalwahl, wo insgesamt die Wahlbeteiligung niedriger ist, Wahlkampf bedeutet vor allem immer Mobilisierung der Leute. Also das die Parteien gehen nicht davon aus, dass sie noch wahnsinnig viel Leute überzeugen auf den letzten Meter, aber sie müssen ihre eigenen Leute treten, da sonntags hinzugehen. Ne? Und gerade bei der Stichwahl wird das auch spannend. Also das ist auch so eine Frage der Dynamik. Haben dann die Wähler von Geisel und Keller, wenn sie es denn werden, Lust, zwei Wochen später nochmal auf Morgenspaziergang das nervige Kreuzchen zu machen? Oder sagen die sich, oh Gott, ey, wenn das im ersten Mal schon nicht geklappt hat, dann ist mir auch egal.
Die AfD hat ja auch einen Oberbürgermeisterkandidaten hier in Düsseldorf. Und um den gibt es jetzt ein wenig Scherereien, möchte ich sagen, um es mal ganz vornehm auszudrücken. Was ist da los?
Also ich musste gestern ein bisschen grinsen, weil ich gestern einen Hinweis bekommen habe, dass es einen Parteitag der AfD gab. Und die AfD hat etwas getan, was ich glaube ich auch erstmalig in der Kommunalwahlgeschichte in Düsseldorf ist. Sie hat sich 10 Tage vor einer Kommunalwahl von ihrem eigenen Oberbürgermeisterkandidaten distanziert. Sensationell. Und Punkt 2, sie hat sich damit auch noch ein bisschen auf die Nase gelegt, der Vorstand der Partei.
Wie hat sie das denn geschafft?
Ja, also wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir haben noch letzte Woche geredet über einen Artikel, den ich geschrieben habe, über Herrn Florian Josef Hoffmann.
War das letzte Woche? Nee, das ist schon länger her. Ja, vorletzte Woche.
Saßen wir bei dem Bürgerland vor 2 Wochen. Ne? Ich habe ein Porträt geschrieben über Florian Josef Hoffmann und habe ihn dazu getroffen und zu seinen politischen Einstellungen gefragt und das aufgeschrieben. Und Herr Hoffmann hatte politische Einstellungen, die
weit jenseits des Mainstream.
Ja, also weit jenseits des, man könnte sagen, an der Grenze bis zum Wahnsinn. Also er hat wirklich jetzt sich alle gängigen, wirklich harten Verschwörungstheorien runtergebetet. Also das gipfelte eben darin, dass er sagte, man muss den neuen Mobilfunkstandard 5G verhindern, weil Corona gibt es so nicht, aber durch die Corona-Impfung sollen Leuten Chips implantiert werden, Computerchips, und dann sollen die über 5G ferngesteuert werden. Dahinter steckt der Microsoft-Gründer Bill Gates. Das ist so eine Verschwörungstheorie, die ist so im Kreise der Corona-Leugner irgendwie verbreitet im Internet, aber es ist natürlich schon echt harter Tobak der Verschwörungserzählungen, ne? Und ja, er hat auch noch gesagt, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, sondern dass das eine Erfindung der NASA ist, also der amerikanischen Raumfahrtsbehörde.
So. Die haben ja auch eine Mondlandung erfunden. Warum sollen sie da nicht den Klimawandel erfinden? Arne, verstehe ich jetzt nicht, was das Problem ist, ehrlich gesagt.
Nee, genau. Ich habe das dann alles aufgeschrieben und habe mit spitzen Fingern sozusagen, und hatte, die Geschichte ist, glaube ich, auch ganz gut eingeschlagen und relativ oft darauf angesprochen worden, weil eigentlich noch keiner sich mit dem Menschen beschäftigt hatte. Der ist halt mal irgendwann aufgestellt worden. Er ist nicht sehr sichtbar, weil die AfD hier auch geschnitten wird politisch und so. Und jetzt passierte Folgendes. Also auch der Kreisvorstand der AfD hat diese Geschichte mit großem Interesse gelesen, weil die ja entweder noch nie gemerkt haben, wo Herr Hoffmann politisch steht, oder es irgendwie nicht wissen wollten. Und haben
die nicht mal mit ihm geredet? Weil so wie ich dich verstanden habe, war es nicht so schwierig. Man musste sich nur mit ihm hinsetzen und dann hat er angefangen zu reden.
Ich weiß es nicht. Das ist die totale Leerstelle. Die haben den schon im Februar aufgestellt. Das heißt eigentlich, und er ist wirklich kein Mensch, der einen Hehl aus seinen Einstellungen macht. Er schreibt für diverse Internetportale, da kann man echt auch lange Abhandlungen zu irgendwas von ihm lesen. Er erzählt bereitwillig seine Positionen, ist da auch total offen. Und er ist auch bei den Corona-Demos aufgetreten und hat da eben auch wirklich was gesagt, was wirklich unter aller Sau war. Er hat gesagt, dass ihn das Verhalten der Bürokratie mit den Corona-Schutzmaßnahmen erinnert ihn an die Fantasie der Bürokratie bei Auschwitz. Also er hat so einen Holocaust-relativierenden Vergleich zwischen Corona-Schutzmaßnahmen und ja, wie gesagt, Holocaust gezogen. So, und jetzt hat der AfD-Kreisverband gestern Abend eben der Vorstand sich darauf geeinigt, sich also jetzt zu distanzieren. Ich weiß nicht, ob sie das öffentlich machen wollten. Nach meiner Nachfrage haben sie es jetzt auch öffentlich getan und sagen, das sind alles nicht Positionen der AfD, also die 5G-Geschichte nicht, der menschengemachte Klimawandel, den ganz abzulehnen, ist keine AfD-Position, und es sei überhaupt nicht abgesprochen. Er scheint, also der hat dieses ganze Interview mit mir offensichtlich geführt, ohne mal zu gucken, was die Parteifreunde dazu sagen. Er hat das doch alles autorisiert. Er bestreitet auch nicht, was er gesagt hat. Ne? Und dann haben die eben ganz deutlich gesagt, das sind nicht unsere Positionen, und distanzieren sich eben auch von diesem Holocaust-Vergleich, den ich gerade gesagt habe, und sagen, das ist alles nicht AfD-Position. So gescheitert sind sie bei dem Versuch, ihn auch noch aus dem Vorstand rauszukriegen, weil er ist nämlich Beisitzer im Vorstand.
Also mit anderen Worten, er war dabei, als das passierte?
ich weiß nicht, ob er gestern Abend anwesend war, aber er wusste, dass das ist. Ich habe ihn die Woche auch nochmal angerufen. Er redet jetzt auch nicht mehr mit der Presse, weil er nicht mehr darf. Und das ist auch Teil jetzt so dieses Agreements.
Also er darf mit schon, aber er möchte nicht mehr. Also weil seine Parteikollegen gesagt haben, machen wir besser nicht.
Genau, er hält sich da offensichtlich an die Order seiner Parteikollegen. So als Oberbürgermeisterkandidaten kann man den gar nicht mehr wechseln. Man hätte den, ich weiß nicht, die Wahlscheine sind verteilt. Ich glaube nicht mal, dass die es schaffen würden, noch den als Oberbürgermeisterkandidaten zurückzuziehen. Angesichts von 477.000 Wahlscheinen, wo sein Name draufsteht, glaube ich nicht.
Da gibt es ja ganz harte Fristen, habe ich gelernt, weil es gibt ja in mehreren Städten Probleme, weil Menschen sich als AfD-Kandidaten auf Wahlscheinen wiedergefunden haben, die sagen, das wollte ich gar nicht, ich habe hier was unterschrieben, aber die haben mir gar nicht erklärt, was das ist. Oder in einigen Fällen sogar, ich glaube für die NPD, ich wusste überhaupt nicht, dass ich was unterschrieben habe und sagen, da hat jemand meine Unterschrift gefälscht. Und da haben die auch gesagt, das kann schon sein, dass man selber sagt, ich will gar nicht zur Wahl stehen, aber wenn die Wahlzettel, wenn diese Fristen verstrichen sind und die Wahlzettel raus sind, dann ist der Zug abgefahren. Dann, ja, dann sind die Stimmen einfach ungültig.
Die Geschichte ist der Hammer. Da haben wir auch 2 Fälle in Meerbusch, dass da wirklich Leute sich auf AfD, als AfD-Direktkandidaten wiederfinden, die nichts davon wissen. Ich meine, das ist schon echt krass. Also 2 80-Jährige sind das da, glaube ich. Er ist weiter Oberbürgermeisterkandidat. Das ist ja auch politisch erstmal total irrelevant. Die AfD hat da überhaupt keine Schnitte, ne, da in die Stichwahl zu kommen, haben wir eben drüber geredet. Aber er ist Beisitzer im Vorstand und gestern ist es dem Kreisvorstand nicht gelungen, ihn als Beisitzer abzuwählen. Die haben einen Antrag gestellt, der innere Vorstand, und haben es gestern bei der Mitgliederversammlung nicht geschafft, das durchzukriegen. Nachdem, was ich so gehört habe, war das nicht, weil der Rest der Leute die Positionen von Herrn Hoffmann so toll fand, sondern weil dieser Kreisverband in sich total zerstritten ist. Die haben gerade ja den Kreisvorstand gewechselt, haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, und offensichtlich wollen da einige nicht so, wie der neue Vorstand will, und wollten offensichtlich dem einen auswischen oder fänden das vielleicht im Stillen auch einfach ganz cool.
Herr Hoffmann auch so beliebt.
Oder Herr Hoffmann ist so beliebt, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls schon wirklich totales Chaos kurz vor einer Wahl. Also die AfD legt sich da echt ziemlich selbst lahm. Das geht übrigens bis dahin, dass Herr Hoffmann auch ein Plakat hatte, wo er ein T-Shirt anhatte, wo drauf steht: Gibt Gates keine Chance. Ist ja so ein Slogan der Erzähler dieser Gates-Verschwörungstheorie, und die darf er auch nicht aufhängen, obwohl auf Geheiß des AfD-Landesverbands. Also totales Durcheinander, und es bleibt natürlich die Frage, wieso stellt die AfD so jemanden auf und wundert sich dann darüber? Normalerweise wird ja gerade ein Oberbürgermeisterkandidat, der ja so ein Gesicht der Partei geben soll, auf Herz und Nieren geprüft. Also normalerweise, und ich meine jetzt nicht mal, dass du mit dem 3 Tage Assessment Center machst, aber dass man ihn mal zu den 10 wichtigsten politischen Themen mal ungefähr fragt, wo der steht, und natürlich auch sich jemand sucht, der nicht als freier Radikaler durch die Stadt geht, sondern dass natürlich auch seine öffentlichen Äußerungen irgendwo abstimmt. Das ist ja, das kennst du ja auch von unseren Kandidaten-Interviews, die wir gemacht haben mit den aussichtsreichen Parteien in Düsseldorf. Du wirst von denen nichts hören, was total gegen die Parteilinie ist, weil die sind ja nicht doof. Also das ist ja, die sind ja nicht als Privatperson im Einsatz, sondern in einer politischen Funktion. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist ja als Spitzenkandidat deine eigene Partei dazu zu hintergehen. In Stadtrat übrigens ist Herr Hoffmann auch als Spitzenkandidat gewählt worden im Februar. Da ist er aber im Mai bei einer Neuwahl.
Also er ist gewählt worden zum Spitzenkandidaten auf der Liste für den Stadtrat. Er ist noch nicht in Stadtrat gewählt worden.
Nein, er war von Februar bis Mai war er auch Spitzenkandidat für den Stadtrat. Dann musste diese Wahl wegen der internen Differenzen, die hatten, wiederholt werden. Und da ist er sagt freiwillig, ich höre von anderen, nicht freiwillig, nicht mehr auf einen aussichtsreichen Platz gewählt worden, sondern steht jetzt irgendwo hinten, wo er keine Chance hat, reinzukommen. Also die haben ihn sogar als Stadtratsspitzenkandidat zeitweise aufgestellt. Und das durchaus stellt sich schon die Frage, was da eigentlich los ist.
Ja, ich stelle mir diese Frage auch, seitdem du mir diese Geschichte zum ersten Mal erzählt hast, weil ich immer so denke, so, na klar, ich meine, vielleicht geht nicht jede Partei da gleich professionell dran, weil es auch einfach eine Erfahrungsfrage ist und wie groß ist man als Organisation und wie viel Hauptamtliche, wie viel Nebenamtliche, bla 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 hat man und so. Und das ist auch kompliziert, aber trotzdem fragt man sich ja mit Bewegung, also sich hinzusetzen mit dem und einfach mal so 20 Minuten, halbe Stunde bis ein bisschen länger zu reden, das hätte ja schon drin sein müssen. Also es ist ein bisschen schwer erklärlich, wie es dazu kommen konnte.
Ein Satz noch dazu. Also die AfD ist natürlich eine junge Partei und eine Partei, so erlebe ich es in Düsseldorf, die hier überhaupt nicht kein Bein auf den Boden kriegt in der Stadt und auch intern überhaupt keine Geschlossenheit hinkriegt. Die wechseln wirklich sehr häufig den Vorstand, haben sie jetzt gewechselt und haben intern offensichtlich totale Differenzen über die Ausrichtung.
Okay, also so jung ist die AfD natürlich jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, alles geht. Gut, also unterm Strich, sie macht es ihrem politischen Gegner eher leicht Und wahrscheinlich wird sie deswegen nicht so fürchterlich relevant jetzt bei dieser Wahl sein, muss man einfach sagen. Jetzt haben wir schon vorhin, habe ich schon sehr, sehr kompliziert erzählt, was jetzt das nächste Thema sein wird, über das ich mit unserem Kollegen Reinhard Kowalewski gesprochen habe. Ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen sinnvoller zu erzählen. Also, das Konzert in der Arena, was stattfinden sollte, 13.000 Zuschauer. Das findet ja jetzt erstmal nicht statt, weil die Landesregierung gesagt hat, in Corona-Zeiten nicht so eine bombastisch gute Idee. Und der Veranstalter Marek Lieberberg hat gesagt, okay, dann verschieben wir das jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Wir wollen es immer noch machen. Ne? Das Ganze ist ja gedacht als Versuch, wieder irgendwie eine Live-Veranstaltung zu etablieren. Und ja, dann müssen wir es eben machen, wenn es irgendwie wieder geht. Aber die Bundeskanzlerin hat ja auch gesagt, bis zum Ende des Jahres keine Großveranstaltung.
Genau. Und dass Düsseldorf das Ganze versucht hat und keine andere Stadt, haben wir bis jetzt eigentlich immer darauf zurückgeführt, dass wir hier einen wirklich sehr, sehr angesehenen Konzertmanager haben, nämlich Michael Brill. Man mit der tollen Vita, besten Kontakten in die Szene, der viele Stars nach Düsseldorf holt oder große Pläne schmiedet. Wie gesagt, bei dem Ed Sheeran-Konzert, das war so ein Moment, wo er öffentlich schon mal aufploppte. Ja, und jetzt gibt es eben ist die Frage im Raum, ob Herr Brill zu dem Herrn Lieberberg, der das Konzert machen wollte, nicht eine etwas zu enge Beziehung hat.
Korrekt. Also was klar ist, er hat eine geschäftliche Beziehung. Es gibt Verträge mit Herrn Lieberberg, die liegen unserer Redaktion auch vor. Und zwar genau in Gestalt unseres Kollegen Reinhard Kowalewski. Und mit dem habe ich mal versucht herauszufinden, ob das jetzt eigentlich wirklich ein Problem ist oder ob das nur so ein bisschen nach einem Problem aussieht.
Reinhard, wer ist Michael Brill?
Michael Brill ist Chef der Stadttochter D-Live, die die großen Hallen hier in Düsseldorf managt. Das ist hier Mitsubishi Hall, das ist das Fußballstadion und das ist das andere Stadion, wie heißt das nochmal, ISS Dome mit rund 14.000 Plätzen.
Was heißt managen? Was muss er genau machen?
Naja, im Prinzip muss er die Hallen vollkriegen, damit er viel Miete kriegt und damit die Stadt Düsseldorf nicht mehr so viel Verluste macht und damit gleichzeitig Düsseldorf, sagen wir, insgesamt kulturell an Attraktivität gewinnt, weil es ja viele tolle Konzerte gibt. Man muss ja sagen, dass die Lanxess Arena in Köln, da Düsseldorf schon stark den Rang abgelaufen hat, also ist deutlich besser. Und sein Job ist praktisch, dass Düsseldorf da mit Köln ein bisschen nachzieht.
Also der Stadt gehören diese Veranstaltungsorte nicht direkt, sondern über eben diese Firma D-Live und Michael Brill ist der Chef von D-Live.
Ganz genau.
Okay. Und jetzt gab es ja neulich mal die Idee, dass ein großes Konzert wieder in Düsseldorf stattfinden soll mit 13.000 Menschen. Und dieses Konzert wollte ein Mann veranstalten namens Marek Lieberberg. Dem gehört eine Firma, die heißt so ähnlich, die heißt Live Nation. Darf genau. Man aber nicht verwechseln, ist was ganz anderes.
Ja, es geht ja immer um Live-Konzerte, Live-Musik. Also heißt der eine D-Live, Düsseldorf Live, und der andere heißt Live Nation. Das ist an sich sogar ein amerikanischer Name, weil Live Nation ist der größte Veranstaltungskonzern der gesamten Welt. Und der hat eine Tochterfirma in Frankfurt, die wird von Marek Lieberberg geleitet. Marek Lieberberg ist ein äußerst charmanter Mann, organisierte früher die großen Konzerte gegen rechts in Frankfurt. Er organisiert Rock am Ring, also er ist wirklich berühmt in der Szene. Und darum ist er dann zu Live Nation gegangen, um dort mit jetzt schon über 70 Jahren praktisch so eine Art neue Karriere zu beginnen.
Wenn dieses Konzert stattgefunden hätte, was ja letztendlich jetzt abgesagt wurde oder zumindest auf unbestimmte Zeit verschoben, weil die Landesregierung signalisiert hat, dass sie das in Corona-Zeiten nicht für sinnvoll hält, dann hätte Live Nation ja wahrscheinlich von D-Live den Veranstaltungsort, nämlich die Arena, gemietet im Prinzip, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also alles andere ist, ich wüsste nicht, wie es sonst funktionieren soll.
Das ist schon mal eine Verbindung zwischen den beiden Firmen.
Also, das ist eine Szene. Die ist sehr verschachtelt. Jeder kennt jeden seit Jahren und Jahrzehnten. Da wird um sehr viel Geld verhandelt. Und es geht darum, wo tritt wann welcher Künstler auf. Und das ist natürlich auch immer wichtig, die richtigen Verbindungen zu haben.
Und es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Michael Brill, dem Chef von D-Live, und Marek Lieberberg, dem Chef von Live Nation.
Ja, darüber haben wir in der Rheinischen Post jetzt exklusiv berichtet. Uns wurden Beraterverträge zugespielt, dass Michael Brill für über 100.000 Euro im Jahr einen Nebenjob hatte, dass er nämlich Live Nation beraten hat. Das ist schon eine etwas seltsame Sache, weil immer das Problem ist, ist das ein Interessenkonflikt? Andererseits soll er ja die Hallen in Düsseldorf teuer vermieten Und dann hat er einen Beratervertrag mit einer Firma, die ganz viele Konzerte in Deutschland und weltweit organisiert und die an sich die Hallen relativ günstig haben will. Außerdem gibt es die Verbindung, dass Live Nation sich laut Schriftstücken, die wir haben, gerne an D-Live, also an den Düsseldorfer Hallen, beteiligen würde. Dann hätten sie so ein sogenanntes integriertes Geschäftsmodell. Sie fliegen die Künstler aus Amerika ein, haben in Deutschland und Europa, sagen wir, 20 oder 30 Arenen, die füllen sie dann mit ihren Leuten und irgendwie sind alle zufrieden. Gut ausgelastet, die Künstler wissen, wo sie hinkommen, die Veranstaltungsagentur kennt auch schon die ganze Technik, man muss ja nicht immer wieder neu überlegen. Allerdings hat die Stadt Düsseldorf das abgelehnt. Das ist trotzdem ein interessanter Vorgang, dass man da so kleine vertrauliche Briefe schreibt und sagt, auch wir würden gerne die Live kaufen oder uns beteiligen.
Du hast gesagt, Michael Brill hat einen Beratervertrag. Was genau hat er denn für Live Nation gemacht, für das Geld, was er bekommen hat?
Er hat, laut seiner Aussage, hat er ein Geschäft gemacht, das nicht direkt mit Düsseldorf zusammenhängt, sondern er hat Live Nation geholfen, neue Veranstaltungshallen aufzubauen, zum Beispiel in Hamburg oder München, weil er da wirklich, also das ist bewiesen, er ist Experte für den sogenannten Aufbau und die Entwicklung neuer Hallen. Wir haben ja in jeder Großstadt oft so 2, 3 neue Hallen, die so langsam so in Mode kommen, wo gerne kleinere Konzerte sind, mittelgroße Konzerte. Das sind oft alte Fabrikhallen und er ist da wirklich Profi. Insofern muss man sagen, das ist verständlich, dass die auf seinen Sachverstand zurückgreifen. Es ist auch verständlich, dass der so ein kleines Zubrot haben will. Aber es ist schon, es ist irgendwie ein bisschen fragwürdig, sag ich mal.
So klein ist das Zubrot ja auch nicht, ne?
Es geht um 100.000 Euro ungefähr im Jahr.
Normalerweise ist das ja so, wenn man irgendwo angestellt ist, dann muss man sich ja Nebentätigkeiten genehmigen lassen. Wie ist denn das bei Michael Brill?
Die Stadt Düsseldorf hat uns geschrieben, die Nebentätigkeit wäre genehmigt gewesen.
Die haben gesagt, er darf das. Die sehen da kein Problem.
Genau, der Oberbürgermeister Thomas Geisel hat uns schreiben lassen, dass das genehmigt worden war und dass man davon ausgeht, dass es keinen sogenannten Interessenkonflikt gibt. Damit ist gemeint, dass er, sagen wir, irgendetwas macht, womit er seinen hiesigen Dienstvertrag verletzt. Er hat uns auch geschrieben, dass in den 3 Jahren, seitdem er hier Chef von D-Live ist, es keinen ernsthaften Vertrag mit Live Nation gab, wo er die hätte bevorzugen können.
Also keinen Vertrag zwischen D-Live und Live Nation.
Genau. Ich muss sagen, ich war da total verblüfft. Also wir haben da mehrere E-Mails hin und her geschickt, weil ich erst dachte, er macht einen Witz. Aber er hat es mir schriftlich gegeben. Es gab keinen großen Vertrag in den letzten 3 Jahren, wo er Live Nation hätte bevorzugen können. Tja. Kann man ihm nur glauben. Ich glaube nicht, dass er, also hätte er gelogen, hätte er sich um Kopf und Kragen geschrieben.
Also Live Nation hat einfach hier nichts Größeres veranstaltet in dieser Zeit.
Ja, komisch, ne?
Also es gab keine Konzerte von Live Nation in Düsseldorf, jedenfalls
nicht. Es gab keine Konzerte, wo Live Nation den Vertrag mit D-Live gemacht hat. Es sind zwar Künstler hier aufgetreten, die von Live Nation, sag mal, national oder auch international vertreten werden, aber die Verträge hier zum Anmieten der Hallen haben regionale Firmen gemacht, wo Brill ausdrücklich sagt, das sind nicht Firmen, die in Wahrheit zu Live Nation gehören, also sagen wir Scheinfirmen.
Okay, also um das zusammenzufassen, es gibt da eine Geschäftsbeziehung und von der kann man sagen, dass unter Umständen Interessenskonflikte möglich wären, weil es so einen Zielkonflikt gibt. Auf der einen Seite soll er die Halle teuer vermieten, auf der anderen Seite berät er eine Firma, die Halle billig anmieten will. Aber es gibt noch keine oder es gibt keine Indizien dafür oder Beweise, dass es tatsächlich zu unlauteren Geschäften gekommen wäre, aufgrund dieser Verbindung.
Ganz genau. Und es gibt eben den Brief, dass Live Nation sich gerne beteiligen würde an D-Live. Aber da sagt der Düsseldorfer Oberbürgermeister, daran gibt es kein Interesse, das zu verkaufen. Ob das dann irgendwann doch kommt, weiß man nicht.
Und wie geht es jetzt weiter?
Der Vertrag von Herrn Brill mit Live Nation ist ganz plötzlich vor ungefähr einem Jahr beendet worden. Wir haben da so eine Art Kündigung ausgesprochen, mit einer kleinen Abfindung von 90.000 Euro. Und dann bekam er aber 3 Monate danach wieder einen neuen Vertrag, der kein festes Gehalt mehr vorsah, sondern nur so Tagessätze von 2.500 Euro am Tag. Diesen Vertrag hat er dann der Stadt Düsseldorf vorgelegt und die haben ihn jetzt innerhalb von 9 Monaten noch nicht genehmigt. Also sprich, irgendwie ist da offensichtlich nicht die Riesenbegeisterung für den Vertrag. Man muss allerdings auch sagen, wir haben seit März Corona-Krise, es gibt keine Veranstaltung mehr. Insofern ist der Bedarf vielleicht auch nicht ganz so hoch, das jetzt unbedingt abzuwickeln. Obwohl, gerade weil es keine Konzerte gibt in Düsseldorf, müsste der an sich jetzt viel Zeit haben, um für Live Nation, sagen wir, neue Hallen für die Zeit nach der Krise zu finden. Er selber sagt, es gäbe im Moment keinen Bedarf, es gäbe keine Projekte. Aber man muss auch sehen, die ganze Branche ist kurz vor der Pleite. Also ich glaube, Live Nation oder wer auch immer hat im Moment auch nicht so viel Geld, um, sagen wir, neue Hallen wie Mitsubishi oder E-Werk in Düsseldorf, das sind ja immer Millionenprojekte, um sowas aufzubauen. Ich glaube, die sind teilweise einfach froh, wenn sie nicht pleite gehen im Moment.
Aber man muss ja sagen, dass dieses Konzert, was Marek Lieberberg veranstalten wollte in Düsseldorf, auch die große Begeisterung von Michael Brill gefunden hat. Der hat ja auch gesagt, er fände das eine gute Idee, wenn das in der Arena stattfinden könnte. Also was du sagst ist, im Moment gibt es keinen Vertrag und dementsprechend sehr wahrscheinlich auch keine Tätigkeit von Herrn Brill, die entlohnt worden wäre. Aber trotzdem gibt es da eine, zumindest ein Projekt, wo beide Seiten gesagt haben, das fänden wir super, wenn das stattfinden würde. Ein gemeinsames, kann man sagen.
Also es ist ganz klar, dass sie sich sehr gut kennen. Das ist auch wirklich kein Verbrechen. Das ist so in der Welt. Leute kennen sich, arbeiten seit Jahren zusammen. Und dass dir dieses große Konzert, das größte Konzert seit Beginn der Corona-Krise in ganz Europa wäre es gewesen, dass sie das durchziehen wollten, zeigt natürlich auch, dass sie sich vertrauen und dass sie zusammenarbeiten.
Dankeschön, Reinhard Kowalewski.
Wir haben diese Woche den Mut gehabt, auf unserer lokalen Seite 1 riesig viel Platz auszugeben für eine Animation. Und ich glaube, das war auch richtig so, weil diese Animation wirklich sensationell ist. Sie zeigt ein spektakuläres neues Gebäude mitten im Herzen unserer Innenstadt. Mein Kollege Uwe Jens Runau hatte diese Geschichte exklusiv ausgegraben und sie ist wirklich sehr, sehr spannend und hat auch unsere Leser ziemlich elektrisiert.
Uwe Jens, kommt es eigentlich auf die Größe an im Leben?
Es kommt natürlich auf Größe an, vor allem auf menschliche Größe. Dass man 5 gerade sein lassen kann und auch sonst.
Hättest du mit dieser Antwort gerechnet, Arne?
Sag mal, was ist das denn für ein Einstieg hier?
Einmal im Leben wollte ich ihn provozieren.
Ah ja, aber hat er doch gut gekonnt.
Hat er total gut gekonnt, ich bin ein bisschen enttäuscht.
Gut, ich kann auch anders.
Ich weiß, das ist auch nicht das erste Mal im Leben, dass ich versuche, dich zu provozieren. Aber ich gebe nicht auf. Wir sprechen über ein Projekt, da kommt es sehr wohl auf die Größe an, nämlich ein architektonisches Projekt, ein Hochhaus.
Richtig, das ist ein Hochhaus, was in der Innenstadt entstehen soll, direkt am Köbogen.
Sehr interessant. Wenn du direkt am Köbogen sagst, kannst du nochmal genauer erklären, wo?
Ja, die meisten werden diesen großen Neubau schon gesehen haben, der auf 2 Seiten sehr begrünt ist. Und direkt gegenüber, auf der anderen Seite der Shadowstraße, soll ein Hochhaus auf der sogenannten Tuchtinsel entstehen. Das ist ein kleiner Häuserblock. Und wenn man da heute vorbeigeht, sieht man direkt, Mensch, der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da ist unten das Schuhhaus Böhmer drin. Und da ist schon ganz lange das Ziel, dass man da vielleicht was Schöneres machen könnte.
Wieso heißt das Tuchtinsel?
Es gab ein Fotogeschäft damals da. Das ist schon 1969 aufgegeben worden. Das hieß halt, ne, Fototucht. Und weil das nur dieser kleine Teil war an Häusern, der da stand, und da war dieses Fotogeschäft, nannte man das eben Tuchtinsel.
Erzähl mal kurz, was da hinkommen soll. Ist nicht nur irgendein Gebäude, sondern das wäre schon wieder ein echter super Hingucker.
Das läuft dann immer unter dem Begriff Wahrzeichen, ein Landmark, ein etwas ganz Bedeutendes, ein großes Ausrufezeichen in der Stadtsilhouette. Ein Hochhaus, das mehr als 100 Meter hoch werden soll. Damit wäre es größer als die direkt benachbarte Johanneskirche. Die ist 88 Meter hoch. Und das Dreischeibenhaus, was eben dann gegenübersteht, hinter diesem Köbogen-Neubau, das ist 95 Meter hoch. Und jetzt weiß man ja noch nicht genau, wie viel mehr als 100 Meter, aber sagen wir mal 10 Meter mehr oder so, dann ist das schon ein Unterschied. Natürlich, es ist aber ein ganz anderes Hochhaus. Es ist ein sehr schöner, ästhetischer Entwurf von einem sogenannten Weltstar der Architektur. Das ist Santiago Calatrava.
Für mich poppten diese Pläne ehrlich gesagt so ein bisschen auf wie Kai aus der Kiste. Aber solche Pläne für so ein 100 Meter Hochhaus in der Düsseldorfer Innenstadt, das geht ja nicht einfach so. Also da kommt ja nicht jemand und sagt, ach, ich mach das mal. Wie kam das eigentlich dazu?
Man muss sehen, dass sich verschiedene Entwickler in den letzten 20 Jahren die Zähne ausgebissen haben an dieser Tuchtinsel. Es gab immer wieder Ideen dafür und auch in dem Köbogen-Gestaltungsentwurf, als gesagt wurde, was soll denn da eigentlich mal alles entstehen, wenn wir die Innenstadt neu machen, wenn der Tausendfüßler abgerissen ist, war immer auf diesem Gebiet ein Hochhaus vorgesehen, ungefähr 60 Meter hoch. Aber es kam nie zu irgendeiner Realisierung oder dass da was passierte, weil man eben die Grundstücke nicht zusammenbekam. Die Eigentümer wollten einfach nicht, dass einerseits Familie Böhmer mit dem Schuhhandel und auf der anderen Seite sind es die Kloppenburgs von P&C. Da sollte sogar mal eine P&C-Firmenzentrale entstehen. Das kam aber auch nicht zustande. Und jetzt hat es ein Entwickler, das ist die Zentrum GmbH, geschafft, die Interessen zusammenzubringen. Und das ist der gleiche Entwickler, der auch Köbogen 2 gemacht hat. Also diese beiden Neubauten, die da entstehen. Das große Shoppingcenter und dieses Dreiecksgebäude. Und das ist jetzt ein ganz großes Ding, was auch ein paar hundert Millionen kosten wird. Eben ein Glasturm von diesem Architekten, der eine ganz besondere Form hat. So ein bisschen wie so ein Segel sieht das aus. Und sehr gläsern eben, nichts Begrüntes oder so. Und das soll eben das große Ausrufezeichen an dieser Stelle sein. Und das hat viele Diskussionen direkt ausgelöst.
Was ich sehr spannend an der Stelle finde, das ist ja eigentlich eine Gegend, wo auf engem Raum sehr, sehr viele architektonische Ausrufezeichen sind. Ne? Wir haben neu diesen Köbogen 1 von Daniel Liebeskind und diesen begrünten Bau von Christoph Ingenhoff in Köbogen 2. Da ist aber auch das Schauspielhaus fast schon versteckt dahinter. Und daneben ist eben das Dreischeibenhaus, auch so eine Ikone der Architektur. Wie wird denn jetzt diskutiert, ob dieses Gebäude so gebaut werden darf?
Wir haben in Düsseldorf einen Hochhausbeirat. Seit einigen Monaten. Da arbeiten vor allem auch externe Experten, aber auch Politiker von uns zusammen, um einen neuen Hochhausrahmenplan zu machen. Also wo sollen in Düsseldorf Hochhäuser entstehen dürfen? Und da gibt es ganz klare Trends im Medienhafen. Die werden dann immer geclustert, heißt das so schön. Da steht nicht nur ein Pinokel alleine in der Landschaft rum, sondern da werden einfach immer Hochhäuser konzentriert. Am Kennedy-Damm entstehen ein paar, am Mörsenbrucher Ei gibt es noch ein paar Hochhäuser. Und jetzt ist halt die Frage, soll da an eine Stelle, wo du schon, sagen wir mal, ein Hochhaus aus einer bestimmten Zeit hast, Ende der 50er Jahre entstanden, soll da jetzt noch was Zweites überhaupt hin dürfen oder nicht? Und die gleiche Diskussion haben wir auch nur ein paar Meter weiter beim Kaufhof am Wehrhahn. Da will ja der René Benko, dem die Kaufhäuser jetzt gehören, ja sehr gerne auch einen Hochpunkt hinmachen und wie man schon hörte, 180 Meter oder so. Und das kommt auch noch in die Diskussion. Das sind aber dann mehr oder weniger Einzelstandorte. Und da geht jetzt die Frage drum, ist das städtebaulich verträglich? Kann da an dieser Stelle ein so hohes Gebäude hin? Und die ersten Reaktionen oder sehr, sehr viele Reaktionen sind so auch von Architekten, die nicht beteiligt sind. Also beispielsweise ein Jurek Slapa, der das GAP 15 gebaut hat, ein sehr, sehr schönes Hochhaus. Oder die Hochhäuser auf der Hafenspitze mit dem Hyatt Hotel, der sagt, das geht da nicht. Wir wollen keine Konkurrenz zu dem Dreischeibenhaus. Das soll eigentlich das alles bestimmen. Der Ingenhoffen sieht das auch so, der diese Bauten da gemacht hat jetzt, also Köbogen 2. Und die sagen halt, und auch Professor Molestina, der den Wettbewerb gewonnen hat, insgesamt zur Gestaltung des ganzen Areals Köbogen 2, mach mal so bis 50, 60 Meter, dann ist das andere immer noch mal 30 Meter höher, das geht. Und der Investor, und man merkt das so, beim Oberbürgermeister Thomas Geidel ist das ähnlich, der sagt so, das war alles 20. Jahrhundert, ich will was bauen fürs 21. Jahrhundert und das darf eben wieder aus dieser Dimension rausgehen. Das ist immer so gewesen, dass man auch mal höher baut. Und man muss sogar sagen, das Dreischeibenhaus war städtebaulich eigentlich ein viel härterer Schock. Da gab es nur Blockrandbebauung in so einer Höhe 4-5 Geschosse und die Johanneskirche. Und dann hat man damals einfach mitten rein als solitär 95 Meter hoch dieses Dreischeibenhaus dahin gepflanzt. Und das ist ja auch was ganz Ungewöhnliches. Auch mit dem Schauspielhaus, was damals entstanden ist, einfach auf eine riesengroße Freifläche so einzeln stehende Häuser hinzustellen. Das ist was sehr Ungewöhnliches. Und der Ingenhoffen hat ja jetzt probiert, mit seinem Gebäude das anzuschließen an diese Blockrandstruktur der Shadowstraße, um den Platz einzufassen. Das ist städtebaulich, ist das schon ganz gelungen eigentlich, ja. Und wenn du auf der anderen Seite jetzt wieder mit so einem riesen Solitär kommst, machst du optisch natürlich da eine große Konkurrenz auf.
Es geht ja schon, in der Gegend ist richtig Goldgräberstimmung, habe ich das Gefühl. Da gibt es ja unglaubliche Beträge, die da auch investiert werden, auch in dieses Köbogen 2. Da sind ja insgesamt Milliarden investiert worden, die beiden Köbogen-Gebäude zusammen und so. Das heißt aber letztlich, der Investor, auch wenn ihm die Grundstücke gehören darf, nicht wie er will, sondern am Ende liegt das letzte Wort dann letztlich bei dem jetzt nach dem 13. September neu formierten Stadtrat, ne, ob der mitspielt.
So ist das. Man muss dafür ganz neues Baurecht schaffen. Und ich finde es eigentlich sehr gut, dass das auch offen in der Stadtgesellschaft diskutiert wird.
Du hast ja schon gesagt, dass es sehr unterschiedliche Reaktionen darauf gab. Kannst du noch mal erzählen, was so aus der Bevölkerung kam?
Aus der Bevölkerung kommt eigentlich hauptsächlich die Reaktion, der Entwurf ist schön, sagen auch viele, sagen auch die Architekten, das hätten wir gerne in Düsseldorf. Also man kann sich das im Internet bei RP Online angucken. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebäude. Aber es sind große Zweifel und auch Ablehnung, ist das die richtige Stelle? Einfach, weil es da doch so ein bisschen hineingepresst ist. Die Tuchtinsel ist nicht besonders groß. Die Abstände zu den Seiten wären nicht so groß. Also die Frage ist, wie viel Platz hätten denn die Fußgänger? Wie ist auf der anderen Seite, auf der Rückseite die Übergangssituation? Da kommen ja Klosterstraße und Immermannstraße so zusammen, wie so ein Dreieck. Ja, kommst du dann noch gerade rüber wieder zum Martin-Luther-Platz? Also das muss man sich hinterher alles genauer angucken. Und dafür haben wir auch diesen Hochhausbeirat. Und ja, die Bürger sind eher skeptisch.
Abschlussfrage vielleicht, wie lange dauert das bis zu Baubeginn? Gibt es irgendwelchen Zeitplan, der schon im Raum ist?
Nein. Man muss ja jetzt erstmal die Grundsatzentscheidung treffen. Geht man diesen Weg? Was ist, wenn der kleiner wird? Ist es dann überhaupt noch finanzierbar? Das muss man auch sehen. Das ist teuer, so ein Hochhaus. Also gibt es da Verhandlungsmargen sozusagen? Also
wenn er kleiner wird, ist es dann noch finanzierbar? Wird es schwieriger zu finanzieren, wenn man kleinere Häuser baut?
Ja, also es kommt immer darauf an, wie hoch der Grundstückspreis ist. Auch. Also das spielt gerade in der Düsseldorfer Innenstadt natürlich eine große Rolle. Beispielsweise war Köbogen 2 70 Millionen. Nur für ein kleines Stück von etwas mehr als 2000 Quadratmetern städtischer Anteil. Ja, das ist schon, da werden enorme Grundstückspreise aufgerufen und wer da jetzt was hat, der will sich das natürlich vergolden lassen, weil er weiß, so ein Hochhaus, da kannst du ja hinterher viel mit verdienen.
Und das Grundstück, worum es jetzt geht, ist glaube ich 40.000 Quadratmeter groß, ne? Also doppelt so groß.
Die Nutzfläche ist das von dem Turm und man muss sehen, diese 62 Meter oder so, was da sonst so aufgerufen wurde, das hat nur 16.000, 17.000 Quadratmeter. Also das hat doppelt so viel, ist auch groß. Und der kostet auch der Boden natürlich so einiges. Und dann wollen die natürlich hinterher auch noch daran verdienen in the long run. Also so, ne? Und
also je mehr Etagen man auf einen Quadratmeter bringt, desto besser, weil man dann mehr verdienen kann.
Das sieht man ja auch dem Köbogen 2 an. Ich finde, das ist insgesamt eigentlich nicht schlecht gemacht. Aber ich hätte 10-15% weniger Baumasse auch ganz gut gefunden. Und nur mal zum Vergleich, das hat ungefähr 30.000. Das Hochhaus hätte 40.000.
Größer als Köbogen 2, das hätte ich gar nicht geschätzt. Ja. Aber natürlich in die Höhe gerechnet.
Ja, in die Höhe und der Sockel ist auch nicht ohne. Das muss man dann hinterher nochmal weiter sehen auf Simulationen, Berechnungen und Plänen. Aber irgendwo muss das ja untergebracht werden, die 40.000.
Aber man hört schon, du findest das eigentlich gar nicht schlecht, oder?
Ich habe mir noch kein abschließendes Urteil gebildet, muss ich sagen. Ich finde den Entwurf auch sehr, sehr schön. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher an den Seiten. Ist das zu eng an der anderen Bebauung? Man muss sich das genau angucken. Ich finde auch, das ist jetzt ein Prozess und ich glaube, man kann froh sein, wenn auf der Tuchtinsel da mal was passiert. Das ist wirklich nicht schön, was da jetzt steht und ich finde es auch toll, dass wir so super Architekten da haben, also direkt P&C ist Richard Meyer, ein wunderschönes Kaufhaus. Dann hast du den Ingenhofen, du hast Pfau, du hast HPP, ist das Dreischeibenhaus und unterschiedliche Generationen von Architektur. Also man sollte auch nicht spontan aus dem Bauch nur raus sagen, jetzt ist das sofort weg vom Fenster. Ich finde, da ist jetzt ein Weg, den man eingeschlagen hat und ich bin jetzt auch gespannt, was der Hochhausbeirat sagt, am 15.09. tagen die.
Danke, Uwe Jens.
Sehr gerne.
Ich frage mich eigentlich, was ist eigentlich aus dem Wetterstruxi geworden? Hat der immer noch Ferien?
Keine Ahnung. Das war einfach die ganze Zeit so eintönig gutes Wetter vielleicht.
Ja, das stimmt, aber man könnte ihn...
Interesse am Gegenstand verloren.
Am Wetter? Glaube ich nicht. Man könnte ihn auf jeden Fall jetzt, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, mal wieder gebrauchen, weil ich bin gerade sehr, sehr, sehr nass geworden auf dem Fahrrad und ich wüsste sehr, sehr gerne, ob ich nachher wieder sehr, sehr nass werde. Also Wetterstruxi, falls du uns hörst, schick uns mal wieder einen Wetterbericht.
Aber was die Zuhörerinnen und Zuhörer betrifft, es gibt kein Wetter vom Wetterstruxi jetzt. Das tut uns voll total leid. Wir werden mal hören, was aus ihm geworden ist. Und ansonsten...
Falls sich weitere Meteorologen allerdings im Publikum befinden, dann könntet ihr uns einen Wetterbericht schicken, zum Beispiel per Mail an rheinpegel@rheinische-post.de.
Oder ihr könnt uns mit eurem Wetterbericht antwittern. Helene heißt @HelenePawlitzki und ich heiße @ArneLieb.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, uns zu erreichen. Zum Beispiel könnt ihr uns auf einen Anrufbeantworter schreiben oder ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht schicken. Wie das geht, das findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode.
Wir hören uns, glaube ich, noch zweimal vor der Wahl am 13. September. Einmal mit einer regulären Folge und einmal mit einer Sonderfolge. Also schaut mal gelegentlich in euren Podcast-Feed, was da noch so Neues zu finden ist. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
Und ein schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.